Resonanz und Replik. Der Podcast für die zweite Meinung.
Wie finden Sie Robert Habeck so?
Ach Gott, das ist ein angenehmer Gesprächspartner, aber jetzt sage ich es mal gar nicht persönlich gemeint, so ein bisschen der Wuschelbär, dessen Gedanken allerdings auch manchmal ziemlich wuschelig sind.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Resonanz und Replik, der kleinen Audiokolumne. Mein Name ist Steffi.
Und ich bin Micha. Hallo zusammen.
Wir haben nur noch bummelig gute 3 Wochen bis zur nächsten Bundestagswahl. Und das wollten wir nochmal nutzen, euch die Kanzlerkandidaten vorzustellen. Also in dem Fall sind es auch nur Herren, weil die beiden Damen, die sich dafür berufen fühlen, werden wir in diesem Podcast nicht berücksichtigen. Frau Wagenknecht und Frau Weidel aus, ich denke, bekannten Gründen. Ja, heute starten wir mit dem aussichtsreichsten Kandidaten. Es geht um Friedrich Merz von der CDU. Und der hat ein Interview gegeben in einem Podcast. Und welcher Podcast ist das, Micha?
Das ist der schöne Podcast von der Zeit. Mhm. Alles gesagt. Mhm. Und wer das Format nicht kennt, ist ein potenziell endloser Podcast, wo der Gast im Vorfeld ein Wort bestimmt, mit dem er die Aufnahme beendet. Gibt dann keine Verabschiedung, sondern ist einfach Cut.
Genau. Ist immer hilfreich, wenn der Gast das verstanden hat, weil sonst wird mitten im Satz einfach der Podcast beendet. Auch schon passiert, sehr lustig. In diesem Fall hat es aber funktioniert, genau. Dieser Podcast wird moderiert von Jochen Wegner und Christoph Arment, ihres Zeichens Chefredakteur von Zeit Online und einmal Editorial Director von der Zeit. Genau, also 2 ranghohe Mitglieder des Verlagshauses, und diesmal haben sie Friedrich Merz zu Gast. Also wie gesagt, dieses Format, das kann mal 2 Stunden dauern, das kann auch mal, ich glaube, ich habe schon 8 Stunden oder 9 Stunden gesehen. Der Gast darf alles sagen, was er sagen möchte. Und falls es länger dauert, wird auch Essen gebracht. Theoretisch gäbe es auch eine Möglichkeit einer Unterkunft, eines Bettchens. Und wie findest du das Format grundsätzlich, Michael?
Format ist sehr gut. Man kann es sehr gut konsumieren. Es kommt sehr stark auf den Gast an. Also es gibt ja auch Folgen, die werden vor Live-Publikum aufgenommen. Wir haben dieses Format ja noch nie vorgestellt. Es ist sehr kurzweilig, wenn man den richtigen Gast dabei hat. Also es gibt Aufnahmen, die vor irgendwie in einem 4-stelligen Publikum stattfinden, wie der letzte Gastauftritt von Harpe Kerkeling ist mir da in Erinnerung geblieben. Ich höre den Podcast jetzt nicht jedes Mal. Mhm. Ich fand die Folge mit dem Erfinder der Maus, der ja gerade seinen 85. Geburtstag feiert, dem Armin Maywald, sehr gut. Die ist allerdings schon ein paar Jahre alt. Mhm. Ja, ich mag das Format. Ich fremdel immer ein bisschen mit den beiden Hosts. Kleiner Widerspruch, aber ja.
Also ich habe auch, die Folge ist noch nicht so lange her, ich glaube 1-2 Monate, mit den beiden Machern der Lage der Nation. Also es war auch wohl erstmals, dass sie 2 Gäste da hatten. Entsprechend ging er auch 7,5 Stunden. Ich meine, sind ja auch noch Podcast-Host, können viel reden, dann noch mit journalistischem und juristischem Background. Aber es war sehr interessant. Ich habe den aufgeteilt auf 1 Woche, glaube ich, gehört. Immer wieder mal reingehört, so wie es halt passte. Genau, also ein Format der Zeit, das es schon ziemlich lange gibt, mit sehr unterschiedlichen Gästen und sehr unterschiedlichen Längen. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören, je nach Gast, genau. Der Podcast hier geht etwa 2,5 Stunden, ich meine 2,20 oder so, bummelig 2,5 Stunden, und beginnt damit ein bisschen die Historie respektive die Biografie von Friedrich Merz zu erzählen. Also sie stellen ihm ein paar Fragen und er erzählt von Geburtsort bis Schule, Studium bis hin zur Politikkarriere. Was ist dir da in Erinnerung geblieben? Was würdest du berichten?
Ja, in Hessen hätte man gesagt, waren langhaarische Bombeleger.
Stimmt.
Der Gast, der tatsächlich auch, das fand ich auch witzig, der volle Name, ne, der wird hier normal nicht genannt, Joachim Friedrich Martin Josef Merz.
Und da war noch so ein französischer, hugenottischer Name dabei, Souvenir oder so.
Das habe ich mir nicht gemerkt. Ich habe mir Brilon gemerkt im Hochsauerland, wo er geboren wurde. Und zwar schon im Jahr 1955. Also das ist schon jemand, der ist eigentlich aus heutiger Sicht wirklich, was heißt aus heutiger Sicht, der ist wirklich im Rentenalter.
Definitiv. Also, ne? 55, wir haben 25, ergo wird in diesem Jahr, Ende des Jahres wird er 70, genau. Aber gut, es gibt ja auch keinen Nachwuchs in der Hinsicht, muss ich sagen.
Gut, also er ist ja fit, ne? Seine Eltern, der Vater ist über 100 Jahre alt, leben noch und sind nach seiner Aussage körperlich und geistig fit.
Also na, unabhängig davon, wie fit sie sind, ich finde es halt krass, wenn ein 70-Jähriger sagen kann, meine Eltern leben noch.
Auch das. Absolut.
Also einfach beide. Das finde ich schon sehr bemerkenswert.
Und wenn man in die USA blickt, ist er ja noch ein Jungspund.
Ja, gut. Er ist eine andere Generation jetzt als Macron oder, keine Ahnung, Trudeau. Gut, Thema, wilde Schulkarriere hatte er, eine wilde Jugend, musste auch die Schule verlassen, so wird es formuliert. Also ich glaube, das ist noch nett formuliert. Hat auch ein eher schlechtes Abi gemacht, worüber er nicht reden will, auch wenn die Herren Wegner und Arment mehrfach versuchen, das einzugrenzen. Also er dementiert dann nicht bei 3,8, aber er sagt, es bleibt unter Verschluss, zumal er noch Enkel hat, die zur Schule gehen und er will die Motivation da nicht raushauen. Aber es gab schon so manche Probleme, die er hat, von denen er erzählt. Wollen wir da mal reinhören?
Ja, lass uns mal reinhören.
Sie haben irgendwie die Kurve gekriegt, aber Sie waren schon ein schlimmer Finger.
Naja, sagen wir mal so, ich habe in der Tat in der Schule echte Motivationsprobleme gehabt. Mhm. Ich hatte auch einen Freundeskreis, der mich da eher zusätzlich motiviert hat. auch Lehrer, ich meine, wir hatten damals, das waren die, war die zweite Hälfte der 60er, erste Hälfte der 70er Jahre. Wir hatten noch Lehrer, die Weltkriegsteilnehmer waren.
Ja, und dann auch mal den Stock rausgeholt haben, um wilde Jungs zu disziplinieren. Wenn du das so hörst, Micha, was für einen Eindruck hattest du? Findest du so eine Story eher sympathisch, dass er nicht so allglatt, wie er jetzt als mega disziplinierter Millionär jetzt rüberkommt, dass er von woanders herkommt, oder nimmst du das so zur Kenntnis? Also macht das was mit dir?
Also ich finde, er kommt sympathischer rüber als sonst in irgendwelchen regulären Talkshows oder im Bundestag oder wie auch immer. Hm. Er gilt ja auch so ein bisschen als jemand, mit dem das Temperament gerne mal durchgeht, rhetorisch, ne? Sich dann aus der Ruhe bringen lässt. Er ist halt ein Kind seiner Zeit. Und das ist dann auch interessant, das zu hören. Ich meine, gut, manche Dinge habe ich auch noch erlebt, wie der Schlüsselbund der Schwere, der durchs Klassenzimmer flog.
Kann ich bestätigen, ja.
Wenn ich fast 30 Jahre nach ihm geboren bin. Ich fand es erstaunlich, also er ist offensichtlich gebrieft worden zu dem Format und fand es trotzdem erstaunlich, dass er auf viele Dinge, da wurde er nicht vorbereitet. Also Teil des, es gibt ja hier dieses Spiel, was immer gespielt wird mit den Gästen, was man auch käuflich erwerben kann. Mhm. Und die Fragen sind fast immer dieselben. Ich weiß, dass du das hast, komischerweise.
Und wir haben es auch schon gespielt.
Ja, und er stockte da an ein, zwei Stellen, wo ich dachte, also wo er dann den Kontext nicht kannte, Star Wars-Anspielungen und sowas, wo ich dachte, okay, den hätte man jetzt besser briefen können an der Stelle.
Es kommt nicht immer vor. Also die tauschen ja schon aus. Also manche A- und B-Fragen sind ja dann auch auf die Person bezogen.
Es wäre jetzt hier schon möglich gewesen, ihn popkulturell da besser zu briefen. Und da merkt man dann halt das Alter. Das wäre dem Kollegen Söder als großem Star-Wars-Fan natürlich nicht passiert.
Ja, aber ich sag mal, Dagmar Berghoff, auch eine sehr zu empfehlende Folge, muss ich sagen. Ich hatte keine Meinung von der Frau. Ich war da sehr neutral, aber sie kam wirklich extrem sympathisch rüber mit einer sehr spannenden Biografie. Auch die hat bei der einen oder anderen Frage wirklich Fragezeichen in den Augen gehabt. Finde ich aber nicht schlimm, weil es sind sehr viele. Ich glaube, es sind 100 Fragen oder so.
Aber Dagmar Berghoff will auch nicht oder wollte damals, als sie hier aufgetreten ist, nicht Kanzlerin werden.
Okay, da machst du schon einen Unterschied.
Ja, ich finde, was wir hier betonen müssen, ist, dass diese Podcast-Folge stammt vom 17. Januar dieses Jahres, vor dieser Bluttat von Aschaffenburg.
Ach so, ja, richtig.
Ja, weil hier sich jetzt auch Friedrich Merz in der Öffentlichkeit nochmal rhetorisch deutlich schärfer äußert, nachdem das jetzt passiert ist. Und ich finde, das sollten wir hier mitgeben.
Wie meinst du das?
Also das Thema Flüchtlingspolitik spielt ja hier weniger eine Rolle. Also ich finde, er tritt ihr in dem Podcast wesentlich freundlicher auf als in den Medien seit Aschaffenburg. So meine ich das.
Das ist richtig, genau. Aber ich glaube, das ist auch, also man muss auch fairerweise sagen, es ist vor der Amtseinführung von Donald Trump. Die wird kurz angesprochen und er hat auch angekündigt, dass er schon einen handgeschriebenen Willkommensbrief, Gratulationsbrief vorbereitet hat, den er dann pünktlich zur Einführung bekommt, der Trump. Natürlich kann er auf bestimmte Sachen nicht reagieren, aber sogar den beiden Moderatoren fällt auf, dass er relativ moderat und besonnen daherkommt und dass sie auch wissen, dass er in manchen Situationen anders reagiert. Na gut, er hat 2,5 Stunden Zeit gehabt. Na, er konnte sich da jetzt echt so ein bisschen komfortabel einrichten. Es war keine Pressure-Situation, in 2,5 Minuten seine Message rüberzubringen. Ja. Also es war auch eine angenehme Atmosphäre für ihn. Ich glaube, es wurde ihm relativ leicht gemacht, besonnen und entspannt daherzukommen.
Ja, weil er ansonsten ja auch hier leicht aus diesem Format entfliehen könnte. Er sagt quasi sein Codewort und ist raus.
Wir verraten nicht, welches das ist. Ja.
Ja.
Das wird ja gleich zu Beginn gesagt, ja. Und er hätte es jederzeit zücken können, das Codewort. Genau, aber sie gehen ein bisschen auf seine Geschichte ein, sie gehen auch auf Parteigeschichte ein, wann er eingetreten ist, weswegen auch er eingetreten ist in die CDU, quasi als Reflex sozusagen gegen die Willy-Brandt-Politik. Und weiß ich nicht, ob wir da so ins Detail reingehen möchten, das ist so ein bisschen History. Interessanter finde ich ja auch, zumal der Podcast überschrieben ist mit den Worten so, warum wollen Sie Kanzler werden? Findest du, dass in diesen 2,5 Stunden genug darauf eingegangen wird?
Finde ich gar nicht.
Mhm. Ich fand es auch relativ. Also
man lernt den Menschen besser kennen.
Das stimmt.
Man lernt verstehen große Linien bei ihm dahingehend, dass er jemand ist, der einen alten Wunsch, einen alten Traum lange konserviert. Also er wollte als Jugendlicher schon fliegen, ist ihm dann verboten worden von den Eltern aufgrund schlechter schulischer Leistungen. Also seine Frau ist ja auch Juristin, ist das Thema Kinder, Familie und Beruf und mangelnde finanzielle Möglichkeiten machen es dann zunichte. Mhm. Dann zieht er aber 20 Jahre, nachdem er zu seiner Frau gesagt hat, dass er sich das vorbehält, das irgendwann nochmal aufzugreifen und die Kinder sind aus dem Haus, dann zieht er die Karte und macht das. Mhm. Also das finde ich durchaus respektabel, dass jemand über so einen langen Zeitraum dann auch ein Ziel verfolgt beziehungsweise wieder verstärkt aufnimmt. Und sie sprechen ja auch darüber, dass er 2-mal nicht zum CDU-Vorsitzenden gewählt worden ist, bis er es dann geschafft hat.
Mhm. Auch singulär in der Parteigeschichte so, ne?
Dieses Durchhaltevermögen, das finde ich schon respektabel und ich finde es überhaupt, um sich ein Bild von diesem Menschen zu machen, was ist das für ein Charakter, finde ich den Podcast auch gut. Es wird ja hier auch drauf eingegangen, dass sein Vater war ja selbst Jurist und NS-Prozesse involviert im Nachkriegsdeutschland als Richter, genau. Also das ist schon wirklich interessant, dass ich zumindest glaube, dass man ihm abnehmen kann, dass er da einen festen Platz eigentlich hat, wo er da steht. Mhm. Ja, auch wenn man vielleicht jetzt in den letzten Tagen nach dem Interview, da gibt es ja jetzt hier wieder Diskussionen in die andere Richtung, ne? Aber in Summe hier kommt er in dem Podcast glaubwürdig rüber. Als jemand, der nicht mit Rechten paktieren will.
Ja, ich finde es sehr interessant, weil die Moderatoren ihn ja auch dann ansprechen, ob es, von wegen die Brandmauer steht Richtung AfD und sowas. Und die ziehen halt eine Analogie zu Österreich, was ja auch wirklich noch warm ist sozusagen. Und fragen auch, ob es möglich ist, dass es genauso laufen kann wie in Österreich, ne? Wenn es eben man sich nicht einigt auf eine Koalition und er dann plötzlich als CDU-Vorsitzender und Spitzenkandidat dann weg ist, so wie Nehammer, und dann plötzlich die Union erstmal einen anderen Kopf braucht und ob es nicht auch möglich sein könnte, dass plötzlich Frau Weidel mit am Tisch sitzt, so. Wollte er für sich erstmal ausschließen. Ich fand es auch spannend, sie gehen ja auch nochmal auf das Thema Grünbashing ein, wie er berichtet, also das nicht nur in der Bevölkerung, sondern tatsächlich auch bei Parteitreffen, der Hass gegen die Grünen. Also dass es nicht nur in bestimmten Schichten ein Bevölkerungsphänomen ist, sondern dass er das auch sehr stark spürt in seiner Partei, dieser grünen Hass, wie er selber sagt. Das finde ich schon schwierig.
Das ist auch schwierig, also finde ich auch schwierig, weil auch die Frage ist, wie ist dieser Hass auch geschürt worden, ne?
Mhm.
Also
gut, Herr Söder wird immer nur mal gestreift so, ne? Aber ich glaube, dass der auch da einen sehr, sehr großen Anteil daran hat, also gerade parteiintern.
Ja, natürlich. und Herr Söder ja auch aus seiner bayerischen Situation heraus es quasi für sich benutzt, lokal in Bayern, um da die Reihen geschlossen zu halten. Mhm. Ja, und das ist ja der große Konflikt nach wie vor seit vielen Jahrzehnten in der Union zwischen CSU und CDU immer wieder an verschiedenen Punkten. Und aktuell eben jetzt der Umgang mit den Grünen, und es kommt ja praktisch keine Diskussion, kommt dann aus ohne Herrn Söder. So auch diese nicht. Und auch unser Gespräch nicht.
Es kommt aus, dass die Themen, die Union respektive Herr Merz durchsetzen will, ne, wie gesagt, alles unter der Prämisse, dass das vor Aschaffenburg, vor Trump-Einführung passiert ist oder aufgezeichnet wurde. Ich finde, es kommt immer wieder durch, dass die Differenzen zur SPD im Zweifel größer sind als zu den Grünen. Und dass so Themen wie innere Sicherheit, Migration und Wirtschaft, sagt er ja auch, er da auch Anknüpfungspunkte bei den Grünen sieht. Und ich finde, das ist halt genau die Schwierigkeit, wenn die Union aber per se die Grünen hasst, aber sie sehen da mehr Möglichkeiten der Koalition, dass es doch zu so einer Österreich-Patt-Situation kommen kann und lachende Dritte dann vielleicht Frau Weidel werden. Ich will es jetzt nicht beschreien, so, ne? Aber ich finde die Frage durch die Moderatoren an der Stelle sehr gut gewesen, weil wenn er sich dann Türchen offen halten will, was aber seine ganze Partei gar nicht will, so bloß nicht mit den Grünen koalieren, dann könnte das ja möglicherweise echt schwierig werden.
Ja, das wird auch schwierig, auch an anderen Punkten, wo er reformieren möchte, Lieferkettengesetz abschaffen, Berichtspflichten stark reduzieren, also
Bürokratieabbau,
womit er ja an und für sich absolut einen Punkt hat. Die Politik neigt ja auch dazu, stark immer mehr zu regulieren. Europa neigt dazu, stark immer mehr zu regulieren. Leider fragen sie ihn überhaupt nicht zum Thema KI. Also es wird so allgemein über Wirtschaft gesprochen, aber es wird jetzt gar nicht gesprochen über Transformation unserer Wirtschaft. Einerseits im Kontext, also Energiepolitik wird da nur gestreift, ne? Da geht es dann so ein bisschen um seine Aussage, dass es nicht genug grünen Wasserstoff für Stahlherstellung in Deutschland geben wird und solche Dinge.
Naja, im Zuge Sicherheitspolitik hat er die KI nochmal kurz aufgeworfen, als es darum ging, also er kam auf Demonstrationen zu sprechen, wie man da besser mit umgehen kann, und dann waren die auch so ein bisschen gleich, so wie meinen Sie das mit Demonstrationen, ne? Sie wollen gegen Demonstranten vorgehen, dann hat er es aber noch präzisiert, dass es halt diese Pro-Palästina-Demonstrationen respektive die Anti-Israel-Demonstrationen ihm ging, und es ging da auch um vermummte Personen und dass er sich dafür einsetzen will. Also er sagt ganz klar, dein Lieblingssatz, ne, wir übertreiben den Datenschutz auf der einen Seite, auf der anderen Seite sagt er ist für die KI-gesteuerte Gesichts- und Bewegungserkennung, also dass man Leute auch, wenn sie vermummt sind, aufgrund ihres Bewegungsprofils erkennen könnte und zuordnen könnte, und dass er da mehr Instrumente den Ermittlungsbehörden zur Verfügung stellen möchte.
Ja, und mir wird es halt mehr um das Thema gehen, wie kann Deutschland da ein relevanter Player werden? Und da hat sich ja jetzt auch durch die Initiative von Trump viele 100 Milliarden in ein großes KI-Programm zu stecken, hat sich ja jetzt auch nochmal die Situation seit dem Interview geändert dahingehend, dass es so aussieht, dass der Gap zwischen Europa auf der einen und China und den USA auf der anderen Seite im Kontext künstliche Intelligenz halt noch viel größer werden könnte.
Ja gut, Trump hat angekündigt, 500 Milliarden wollte er doch investieren in KI in den nächsten Jahren. Ja, das, also damit werden die halt die absolute Übermacht.
Ja, haben sie ja jetzt schon de facto. Ja. Und da merkt man halt, dass es auch nicht wirklich sein Thema zu sein scheint. Gibt ja auch berühmte Bilder von seinem Schreibtisch. Das wirkt jetzt auch alles wenig digital. Aber da wird auch nicht weiter drauf eingegangen, was er jetzt hier wirklich anders machen würde im Kontext der Wirtschaftspolitik. Ich meine, es gibt grundsätzlich in seinem Politikansatz oder in seinem Politikverständnis gibt es schon Punkte, die mir gut gefallen, ne, zu sagen, auf europäischer Ebene wieder wirklich die Stimme zu erheben, Frankreich einzubinden, Polen einzubinden. Er geht explizit auf die Tradition von Helmut Kohl ein, auch den kleineren Partnern in.
Entschuldige, dass ich dir da ins Wort falle, aber gerade wo du Frankreich sagst, ne, das hat ja Merkel zuletzt schon versemmelt, ne? Also Macron war ja, stand ja unter ferner Liefen sowohl bei Merkel und, ja gut, über Scholz wollen wir gar nicht reden. Die haben sich ja noch weniger zu sagen gehabt, so, ne? Und dass da, das fand ich auch immer schon schwierig, dass die Verbindung zu Frankreich so vernachlässigt wurde oder schlecht gepflegt seitens Deutschland. Aber das ist ein langwieriges Problem. Also das haben die letzten beiden Regierungen meines Erachtens, haben da viel liegen lassen.
Ja, die haben da viel liegen lassen und also mir hat gut gefallen, dass er eben den kleineren EU-Staaten auch Gehör verschaffen will und sie ernst nehmen und das ist halt auch komplett verloren gegangen.
Das stimmt.
Erst unter Merkel und dann unter Scholz.
Ja, und er plant ja auch ein schlankes Europa, wie er gesagt hat, ne? Also will sich auf der Ebene einfach auch für weniger Regulierung einsetzen. Mal sehen. Erstmal sind ja einige Sachen, die er gesagt hat, nachvollziehbar. Die Frage ist dann halt auch, wie will er es machen, ne? Ist ja auch immer so ein Thema. Wie will er Sachen finanzieren? Wie will er Sachen umsetzen? Es geht ja auch um, sie sprechen ja auch nochmal um das Thema Work and Stay. Also es geht darum, dass er Arbeits- und Asylmigrationsverfahren trennen will. Also dass Arbeitsmigration wirklich ein eigenes Verfahren kriegt, war mir auch nicht klar, dass die am Anfang erstmal alle in einem Topf landen, Migrationsverfahren, ungeachtet dessen, ob man jetzt einen Arbeitgeber hätte in Deutschland und dort anfangen will oder ob man halt einen Asylantrag stellt. Er hat ja schon da so ein Portal und eine App angekündigt, die, ich weiß nicht, ob die schon in der Macht ist, ne, und dann ab 24. Februar schon geschaltet ist. So viel Progressivität traue ich ja auch fast der Union nicht zu. Es sind ein paar Themen. Wie gesagt, für meinen Geschmack im Gros des Podcasts kommt drauf an, was man erwartet, wenn man den Podcast hört. Ich gebe dir recht, dass auf der einen Seite man mehr was vom Menschen so ein bisschen erfährt, wobei ich auch nicht weiß, wie viel da inszeniert ist. So, ich traue ihm trotzdem als Konservativen nicht zu, dass er paritätisch mit seiner Frau das Thema Kindererziehung gemacht hat. Also sie ist ja auch Richterin. Sie hat irgendwie Kindexamen, Kind gemacht und er hat, glaube ich, sein zweites Staatsexamen nach dem ersten Kind gemacht oder sowas, ne? Also er sagt, das hätte sie alles nicht geschafft ohne seine Unterstützung. Vielleicht tue ich dem Mann Unrecht, aber ich sehe nicht, dass der irgendwie sich um drei Kinder gekümmert hat, während seine Frau ein Examen gemacht hat. Also dann gab es dann anderweitig Hilfe, was ich aus Elternhäusern oder einer Tante oder sowas, ich traue ihm das nicht zu, sorry. Er ist ein CDU-Mann und dann ist er fast 70, also.
Ja, also sie sprechen ja auch über wirklich alles, auch diese Abstimmung in den ausgehenden 90ern, die ihn da immer noch verfolgt zum Thema Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe. Mhm. Das hört ihr euch am besten selbst an, damit wir da, also da kann man sich, glaube ich, leicht verwickeln oder rhetorisch verheddern. Mhm. Ja, da geht er nochmal drauf ein und stellt das deutlich anders dar, als das normalerweise in den Medien dargestellt wird. Ich finde den Podcast vor allen Dingen dafür gut, um wirklich ein bisschen dieses, was ich eingangs schon sagte, dieses Gefühl zu entwickeln, was ist das für ein Mensch? Mhm. Dafür finde ich ihn wirklich gut. Politisch erfährt man jetzt nicht wirklich was Neues, aber dafür ist das eigentlich auch das falsche Format. Und natürlich in Wahlkampfzeiten ist es ohnehin immer schwierig, weil klar ist er jetzt gebrieft und klar, nachdem eindeutig ist, dass die US-Wahlen so stark beeinflusst worden sind, auch von den Podcast-Auftritten von Trump, versuchen das ja jetzt alle Kanzlerkandidaten aktuell, sich über diese Formate Gehör zu verschaffen.
Finde ich ja nicht schlimm. Trotzdem finde ich, wenn...
Na, er ist halt gebrieft, das meinte ich.
Ja, aber der ist doch immer gebrieft. Also ob der bei Lanz sitzt, ob der im Heute-Journal sitzt. Also im Prinzip, wenn der jetzt nicht gerade von dem Reporter irgendwie an der Hintertür abgefangen wird beim Vorbeilaufen zum Auto, ist der doch immer gebrieft. Also machen wir uns da nichts vor. Alle. So, die Frage ist, wie gut ist das Briefing und wo wird ein Schwerpunkt gesetzt? Wie gesagt, ich finde es ein sehr gefälliges Format in dem Fall. Hätte jetzt auch genauso bei der Matze laufen können, muss man ja sagen, ja. Ich finde halt die Frage, warum er Kanzler werden will, bleibt für mich so ein bisschen unbeantwortet. Also diese Überschrift suggeriert mir mehr Polit-Talk. Also insofern, als dass es was Allgemeines ist. Also die sprechen ja ganz viel über alte CDU-Geschichten von Parteitagen in Leipzig und Dresden von vor 20 Jahren und so, wo ich denke, ja okay, also es geht so ein bisschen in die Geschichte rein, aber da hätte ich gerne mehr gehört, was er als Kanzler machen möchte. Also es gibt so ein paar Sachen, aber alles nice to know für mich, aber zum jetzigen Zeitpunkt, 4 Wochen vor der Wahl, zweitrangig, fand ich. Also ich hätte
ja, also mehr
Aktuelles besprochen, gehört.
Also der Podcast geht ja 2 Stunden 20 und man muss dann so ein bisschen gucken, dass man sich immer wieder die Infos rausfischt, die wirklich relevant sind. Mhm, genau. Also er kriegt ja diese Frage mit Trump und dann war komplett in den Medien dieser handgeschriebene Brief zur Amtseinführung, den er Trump hat zukommen lassen. Mhm. Fand ich allerdings interessanter, dass er sich jetzt schon mit dem früheren niederländischen Regierungschef Mark Rutte, dem neuen NATO-Generalsekretär, trifft und bespricht, weil der eben in seiner Zeit als niederländischer Regierungschef sich viele Auseinandersetzungen mit Trump durchaus geliefert hat, aber da auch nicht unerfolgreich gewesen ist.
Ja, ja, deshalb wollte man den unter anderem auch haben, weil er gilt so ein bisschen als Trump-Versteher, der Rutte.
Ja, und auch einer, der ernst genommen wird, weil er eben auch rhetorisch dann robust auftritt, aber nicht so auftritt wie Herr Trump.
Also er wird ja konkret gefragt. Gehen wir mal davon aus, dass es jetzt alles so kommt wie prognostiziert, werden Sie ja unser nächster Bundeskanzler. Normalerweise holt man sich ja dann auch Rat von Leuten, die viel Regierungserfahrung haben. Da fallen uns nur zwei Personen ein über so einen langen Zeitraum. Das ist einmal Wolfgang Schäuble, der ist jetzt nicht mehr unter uns, und dann Angela Merkel. Würden Sie sich da Rat holen? Da hat er gleich schon abgewogen und gesagt, nee, ich habe ja auch andere Leute und Kontakte zu Leuten, die sehr lange im Kanzleramt gearbeitet haben. Und eben außenpolitisch, wie du sagst, kommt er dann auf Mark Rutte zu sprechen auch. Und was mich überrascht hat, war so ein bisschen, dass er im regelmäßigen Austausch mit Wolfgang Schüssel ist, dem ehemaligen österreichischen Bundeskanzler. Und er den auch als sehr erfahrenen Regierungschef einschätzt, der immer noch sehr am Ball ist und immer noch aktiv, wie er sagt.
Ja, da kann man auch überrascht sein, zumal Wolfgang Schüssel ja auch die Büchse der Pandora geöffnet hat, aus meiner Sicht in Österreich mit Regierungsbeteiligung auf Bundesebene der, ja, mittlerweile muss man wohl sagen, rechtsextremen FPÖ. Weil das ist ja genau derjenige, der mit der ÖVP diese Regierung gebildet hat. ÖVP-Kanzler zusammen mit der FPÖ.
Ja, also ich würde sagen, bevor wir euch jetzt verraten, was das Schlusswort ist, kommen wir zu unserem Schlusswort. Oder wolltest du noch was sagen?
Nee, ich wollte nichts mehr sagen. Also ich finde, man kann den Podcast gut hören.
Man kann ihn gut hören, aber ist es für dich eine Hörempfehlung, diese Episode jetzt, speziell mit Friedrich Merz?
Also in Bezug auf die Wahl schon.
Okay.
Also wer
eigentlich auch ein bisschen Kritik, die du jetzt gar nicht so ausgebreitet hast, wie in unserem Vorgespräch.
Ich finde den Podcast journalistisch schwach. Mhm. Das schon. Mhm. Aber ich finde ihn im Kontext einer Wahlentscheidung, die jeder für sich treffen muss, finde ich ihn gut und finde auch nicht, dass man jetzt hier Merz vorwerfen kann, dass er auftritt, als sei er der Teufel. Weil das immer sowas ist, was mir halt nicht gefällt. Also mir gefällt weder, wenn Konservative die Grünen und Robert Habeck verteufeln, noch gefällt mir, wenn das von der eher linken Seite kommt, dass jetzt hier das ein erzreaktionärer Kanzlerkandidat sei, weil auch das nicht stimmt. Und auch an dem ist die Zeit nicht vorbeigegangen, was jetzt bestimmte Ansichten angeht. Ich glaube schon, dass er sich da ein bisschen gewandelt hat. Und da fand ich es tatsächlich interessant zu erfahren, dass der eben nicht schon immer so mega konservativ war.
Weil das so war zumindest so die Erkenntnis dieses Podcasts, to be honest. Also
ja, weil so wie der auftritt und schon aufgetreten ist, auch in den 90ern, als er noch Fraktionsvorsitzender dann gewesen ist, der Union, hätte man ja meinen können, dass der mit Schlips und Krawatte und kurzen Haaren
auf die Welt gekommen
ist. Genau. Ich wollte jetzt sagen, seit der Grundschule irgendwie durchs Leben geht, aber dem offensichtlich nicht so. Und auch die langen Haare hätte ich auch mal gern gesehen. Tatsächlich habe ich jetzt gar nicht geguckt, ob man da im Internet was findet.
Super lang, ne? Sagte er.
Ja, ja, also das dem schmalen Kopf kann das ja auch ganz lustig ausgesehen haben.
Wie auch immer, also
Von meiner Seite im Kontext, dass eine Bundestagswahl ansteht, die auch vielleicht noch ein bisschen wichtiger ist als in der Vergangenheit, die Wahlen, ich meine, jede Bundestagswahl ist wichtig, finde ich, sollte man das hören.
Dann sei es so. Wir verlinken euch die Episode.
Wie siehst du denn den Podcast?
Shownotes, fällt mir gerade ins Wort. Ich fand ihn per se unterhaltsam. Ich finde, ich bin ganz gut durchgekommen. Also ich habe auch ein paar Sachen nebenbei. Ich muss sagen, ich habe ihn zweimal gehört. Ne? Einmal erstmal so für Hörzwecke und dann ein zweites Mal nochmal, um unser Skript hier so ein bisschen vorzubereiten, und habe mich dann mehr mit den Details beschäftigt. Ich fand ihn ziemlich launig. Also, was weiß ich, die erzählen ja auch, dass er voll der Rotweinkenner ist und dass er auch oft mit seiner Familie nach Südfrankreich gefahren ist und als Connoisseur gilt und auch dort Rotweine gekauft hat, die er hat dort einlagern lassen und solche Sachen. Also ein paar persönliche Momente kommen da auch durch, jenseits des Rebellenschülers sozusagen, der er war. Oder sie gehen auch nochmal darauf ein, dass er relativ viel Geld, also konkret 5 Millionen gemacht hat mit der Beteiligung an einer schweizerischen Zugfirma, weil er hat einen Teil seines Aufsichtsratsgeldes in ein Mitarbeiterprogramm gesteckt, um da, ich glaube, Anteile zu kriegen. Und dann ging dieses Unternehmen an die Börse und dann knallte das halt durch und nach oben, und da hat er halt großes Geld gemacht. Also es gab so ein paar Biografie-Highlights, sage ich mal, die mich gut unterhalten haben, die ich nicht wusste. Kann man auch so machen, dass man sagt, ne, so lernt man jetzt mal jemanden nochmal von anderer Seite kennen, weil bei Maischberger und Co. fällt das alles ja immer weg. Weiß nur nicht, ob das so zielführend ist. Also unterhaltsam ist er, ob das mir jetzt hilft, mir ein zusätzliches Bild zu machen, das so weit geht, dass es eine Wahlentscheidung oder Einfluss auf meine Wahl, weiß ich nicht. Dafür, wie du sagst, journalistisch hätte man da politisch mehr rausholen können. Aber wenn man sagt, man will ein bisschen besseres Bild, wie Herr Merz vielleicht auch sein kann oder wie er sich verkauft, ist es eine gute Marketingmaßnahme. Also besser als ein schwarz-weiß Plakat von der FDP, sag ich mal.
Sehr schmeichelhaft.
Langer Podcast, unserer als auch der Originale. Wir wünschen euch viel Spaß beim vielleicht Reinhören bei Alles Gesagt. Macht euch ein eigenes Bild. Wir werden, wie angekündigt, dann in den nächsten beiden Folgen auch die Herren Scholz und Habeck nochmal im Kontext eines Podcast-Interviews euch vorstellen.
Schaltet nächste Woche wieder ein.
Genau, habt eine schöne Woche, schönen Montag, schöne Restwoche. Folgt uns und weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Bis dann.
Danke fürs Zuhören. Ciao.
Danke, ciao.